Ernüchternde Wahrheit wähle ich als Titel für die Predigt. Nach meiner Ausbildung als Industriekaufmann habe ich in einem großen deutschen Unternehmen in Südafrika gearbeitet. Bevor ich von dort zum Studium ans Theologische Seminar St. Keshona nach Basel reiste, verbrachte ich 4 Wochen in einem Land Rover in Botswana und Simbabwe. Bewusst haben wir auf dem Weg in die Okavango-Sümpfe die Westroute gewählt. Allerdings warnte man uns zwischendrin auf einer Missionsstation davor, weil es auf der Sandpiste keine Straßenschilder, dafür aber viele Abzweigungen gab. Wenn wir am zweiten von 3 Tagen bis zur nächsten Stadt an einem ausgebrannten Auto vorbeikämen, wären wir auf dem richtigen Weg. Wir fuhren tatsächlich am Wrack vorbei. Aber kurz danach kamen wir ans Ende, ja, einer Sackgasse. Wir hielten an und redeten. Offensichtlich hatten wir unser Ziel verfehlt. Was nun? Wir sahen es als zwecklos an, zurückzufahren, ohne zu wissen, wie lang und wohin und wann die Abzweigung dann käme. Also beschlossen wir, einfach durch den Busch zu fahren. Wir mussten uns nach der Sonne ausrichten und genau nach Osten fahren. Nach unserer Einschätzung waren geschätzten 50 Kilometer die Hauptstraße. Also eine Sache von 5 Stunden, so unsere Vorstellung. Zielverfehlung. Die bringt in der Regel keine Freude mit sich. Wenn ein Biathlet beim Schießen im Sprintrennen die Scheibe um 2 Millimeter oder 2 Zentimeter verpasst, ist das egal. Er muss eine Strafrunde laufen, die ihm wertvolle Sekunden kostet. Bei anderen Zielverfehlungen sehen die Konsequenzen ganz anders aus. So auch in der Geschichte, die wir eben gehört haben, in die Jesus verwickelt war. Jesus ist draußen am Schlafen, lesen wir gerade kurz vor dem Bericht. Aber am frühen Morgen macht er sich auf den Weg in den Tempel, um zu lehren. Menschen kommen und hören zu, freiwillig und kostenfrei. Bis zur Störung dieser Lehrstunde, die von einigen religiösen und politischen Führern verursacht wurde. Tatsächlich fordern sie Jesus heraus. Sie stellen eine Frau vor ihn, erklären ihm ihre Sicht des Sachverhalts und bitten Jesus um Stellungnahme. Es fällt beim Lesen auf, dass der Autor an dieser Stelle einen kurzen Kommentar einfügt, der die Absichten der Fragenden beleuchtet. Sie stellen Jesus eine Frage, eine Falle und wollen diese Falle nutzen, um ihn zu verurteilen. Wie das bei Jesus so war und heute noch ist, antwortet er nicht immer sofort. Er wendet sich ab. Er überlegt, bevor er redet. Er schreibt vor sich hin in den Sand. Vielleicht hat er eine schriftliche Antwort geschrieben, aber davon erfahren wir nichts. Die Störenden aber drängten auf eine Antwort. Und so steht Jesus auf, wendet sich ihnen direkt zu und fordert sie zum gesetzesgetreuen Handeln. Allerdings konfrontiert er sie dabei mit einer Bedingung, die zur ernüchternden Wahrheit führt. Er sagt: Wer von euch fehlerlos ist, der werfe den ersten Stein. Jesus gibt ihnen daraufhin Zeit zum Überlegen. Er drängt sie nicht. Er hockt sich wieder hin und schreibt weiter. Es dauert eine Weile, bis sie reagieren. Ihr dementsprechendes Handeln macht deutlich, sie haben verstanden. Ja, erst die Alten, die Gereiften und dann alle, Alle, die mit einem triumphalen Blick in den Augen gekommen waren, machten sich vom Acker, gingen aus dem Vorhof des Tempels hinaus. Sie gehen, weil keiner schuldlos war. Jeder wusste, dass er an der einen oder anderen Stelle das Ziel verfehlt hat. Ich sehe hier die Pharisäer und die Schriftgelehrten als Sinnbilder aller verantwortungsvollen Menschen. Sie haben die ernüchternde Wahrheit verinnerlicht: Wir haben das Ziel verfehlt. Keiner ist sündlos. Oder doch? Bist du's? Das ist schon ernüchternd. Wir sind alle auf genau der gleichen Ebene. Zumindest nach den Vorstellungen des Schöpfers dieses Universums. Beim Vergleich mit seinem Maßstab haben wir alle das Ziel verfehlt. Der Begriff die 10 Gebote ist nicht nur Christen bekannt. Ursprünglich sind sie für die Nation der Juden aufgeschrieben als Lebensgrundlage. In vielen Gesellschaften der Welt sind sie heute noch mehr oder weniger Maßstab. Sie sind Grundlage für Gerichtsbeschlüsse. Es sind Lebensweisheiten, die das Leben gut regeln. Und Jesus, der als Jude lebte, hat diese Regeln seinen Nachfolgern als Weisung Gottes vor Augen gestellt. In einer berühmten Rede vor Tausenden von Menschen hat er diese Regeln erläutert und einige von ihnen detailliert entfaltet, sodass sie klarer wurden. Dabei war für Jesus und für die Christen der ersten Generationen deutlich: Wer eins der Gebote missachtet, hat das Ziel verfehlt, ist nicht mehr sinnlos. Wenn du den Feiertag nicht besonders achtest, hast du das Ziel verfehlt. Wenn du dein Kind einmal belügst, hast du das Ziel verfehlt. Wenn du neidisch bist auf die Arbeitsstelle oder die Begabungen oder die Schönheit deiner jüngeren Schwester, hast du das Ziel verfehlt. Ernüchternde Wahrheit. Aber auch eine Wahrheit, die eint. Du hast das Ziel verfehlt. Und die anderen, alle anderen auch. Man muss es den Schriftgelehrten und Pharisäern hoch anrechnen. Sie respektieren Jesu Worte. Daraufhin warf keiner einen Stein. Beim Nachdenken über ihr eigenes Leben und die Bedingungen, die Jesus stellt, war klar, es geht nicht. Sie wussten, auch wir sind nicht fehlerlos. Wahrscheinlich hatte keiner von ihnen Ehebruch betrieben. Aber ohne Zielverfehlung in Gottes Augen waren sie nicht. Getroffen von der Herausforderung Jesu ließen sie von ihrem ursprünglichen Vorhaben ab. In dieser Situation waren sie ehrlich. Hochachtung. Übrigens, als wir damals in Botswana die richtige Sandpiste verfehlten, sind wir einfach Richtung Osten gefahren. Zum Glück gab es keine Steine und Felsbrocken in der Gegend, aber Erdschweinlöcher. Und eins davon erwischten wir. Und da wir keinen Vierradantrieb hatten, brauchten wir 2 Stunden, bis wir da raus waren. Als die Sonne unterging, haben wir einfach im Gelände übernachtet. Am nächsten Morgen waren wir früh auf, fuhren bis nachmittags, um dann ganz plötzlich gegen 15.30 Uhr die Hauptstraße zu erreichen. Welch ein Jubel! Etappenziel erreicht. Hauptstraße bedeutete, dass an diesem Tag bis zu diesem Zeitpunkt, 15.30 Uhr, haargenau 3 Autos die Sandpiste schon befahren hatten. Aber das ist ein Teil der Geschichte, die heute hier nicht weiter erzählt wird. Zurück zu Jesus. Als die Ankläger alle weg waren, stellte sich Jesus wieder hin und begann einen kurzen Dialog mit der Frau. Sie war stehen geblieben und nicht aus Angst abgehauen, als man sie nicht mehr umzingelt hatte. Jesus fragte sie: Wo sind jene, die dich verurteilen wollten? Hat dich niemand mit einem Stein getroffen und so das Urteil vollzogen? Sie sagt schlicht nein und fügt ein respektvolles Herr dazu. Darauf Jesus: Ich verurteile dich nicht. Geh und handle anders als bisher. Dieser kurze Dialog macht deutlich, es geht um eine zweite ernüchternde Wahrheit. Sie heißt: Du sollst nicht verurteilen. Du sollst nicht verurteilen. Weil alle Zielverfehler sind, hast du kein Recht, deinen Nächsten zu verurteilen. Fand Jesus den Ehebruch der Frau gut? Nein. Beschönigte er ihren Fehltritt? Nein. Er sagt in aller Deutlichkeit: Lasse das. Wende dich von der bewussten Zielverfehlung ab. Sündige von jetzt an nicht mehr. Er benennt die Tat als Zielverfehlung. Aber er verurteilt die Frau nicht. Das sagt er ausdrücklich. Und genau dieser Unterschied ist wichtig. Es gehört zur traurigen Wahrheit, dass Verurteilung trennt und Beziehung zerstört. Zu beobachten ist das in allen Lebensbereichen, in der Arbeitswelt, im Sport, in der Politik, in der Kirche, in der Nachbarschaft, dem Chor oder der Familie. Natürlich kann man unterschiedlicher Meinung sein. Selbstverständlich gibt es verschiedene Ansichten und wissenschaftliche Erkenntnisse, auch bei dem Thema Corona. Ein Fan von Arminia Bielefeld erlebt Entscheidungen im Spiel gegen Frankfurt anders als ein Eintracht-Fan. Der Chef sieht die Dinge manchmal anders als der zur Ausführung beauftragte Ingenieur. Die CDU-Politikerin hat nicht immer den gleichen Gesichtswinkel wie die Kollegin der Grünen, obwohl beide im Landtag in Wiesbaden an einem Tisch sitzen. Und welche riesigen Unterschiede gibt es in den Vorstellungen am Anfang von Tarifrundengesprächen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaftsvertretern? Sieht es da anders aus in den christlichen Gemeinden? Gewiss nicht. Da beruft man sich auf reformatorische Bekenntnisschriften und zieht total andere Konsequenzen daraus. Wie man Gemeinden und Gemeindeverbände führt, wie man sich zu gewissen heiklen Themen stellt, ob theologische Ansichten wirklich biblisch fundiert sind oder nicht. Darüber hat es in den letzten Jahren immer wieder unterschiedliche und konträre Standpunkte gegeben. Und das ist okay. Es ist vielfach ein Ringen um das, was wirklich passend, angebracht, zeitgemäß und doch noch biblisch ist. Es gibt in dieser Welt zum Glück nicht nur schwarz und weiß, sondern viele Farben. Und gemacht hat sie Gott, der unendlich kreative und fantasievolle Schöpfer dieser Welt. Das Problem bei aller Unterschiedlichkeit ist das Verurteilen. Jesus hat in dieser Situation die göttliche Botschaft gekannt. Und er hat auch die jüdische Tradition geachtet und die Anklagenden nicht beschimpft. Deshalb hat er ihnen den Weg geöffnet, die Zielverfehlung aufzudecken und in diesem Fall sogar öffentlich zu machen. Aber er hat ihnen nicht zugestanden, den Richter darüber zu spielen. Er hat sie konfrontiert mit der Wahrheit, dass auch sie fehlbare Menschen sind. Ich habe euch einen Bilderrahmen mitgebracht. In diesem Rahmen ist eine Blume. Sie ist blau. Das ist die Wahrheit. Jeder, der nicht farbenblind ist, sieht, dass sie blau ist. Aber unsere Sichtweise auf dieses Kunstwerk ist anders. Der einen Frau gefällt es, der eine Mann findet es langweilig. Frau Müller kennt den Künstler und hat von daher einen positiven Bezug zum Bild. Frau Meier kennt den Künstler auch und sie würde keine 5 Euro dafür geben. Für manche ist es hellblau, für andere blaugrau oder blaugrün oder dunkelblau oder himmelblau oder meeresblau. Viel zu groß, flüstert die eine. Passt nicht in den Rahmen, moniert ein anderer. Wer hat recht? Alle? Keiner? Einer? Es ist so eine simple Sache. Ein blaues Kunstwerk. Und es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, ein Urteil darüber abzugeben. Aber je mehr wir uns darauf versteifen, dass unsere Betrachtungsweise die richtige ist, umso schwieriger wird der Umgang miteinander. Das Bild ändert sich nicht. Aber die Beziehung der Betrachter. Und wenn dann einer anfängt, den anderen zu verurteilen, so nach dem Motto, die hat doch keine Ahnung. Oder der braucht endlich mal eine Brille. Trennen sich die Betrachter voneinander. Verurteilen führt zur Trennung. Unter Umständen auch zur Trennung von Freundschaften. Wenn man dagegen nicht verurteilt, bleibt man zusammen. Vielleicht auf Distanz, aber zusammen auf einem Weg. Jeder von uns hat an unterschiedlichen Ecken seine Mühe damit. Wir sind nicht automatisch davon befreit. Ich muss aufpassen, dass meine Wut und mein Ärger nicht zur Verurteilung führt. Zum Beispiel in der Situation, in der der junge Mann trotzig und ganz bewusst ohne Mund-Nasen-Schutz näher als einen Meter hinter mir in der Kassenschlange im Geschäft drängelt. Oder der, aus meiner Sicht, irregeleiteter islamischer Fanatiker, der bereit ist, mich und andere über den Haufen zu schießen, weil er der Überzeugung ist, dadurch Pluspunkte für den islamischen Himmel zu sammeln. Meine Tendenz zur Verurteilung steigt, wenn ich an den Aktivisten im Dannenröder Forst denke, der sich zusammen mit anderen von der Autobahnbrücke abgeseilt hat und damit ein Zeichen setzen wollte für das Leben ohne neue Autobahnen. Seine Sicht, wie viele Menschen er dadurch hindert, pünktlich zur Arbeit zu kommen und ihr Geld zu verdienen oder einfach nur 5 Stunden lang im Auto warten müssen, ist eine ganz andere als meine. Aber ich muss die Worte von Jesus hören. Verurteile nicht. Du kennst ihn gar nicht. Du hast deine Sicht. Die darf ganz anders sein. Aber verurteile nicht. Ernüchternde Wahrheiten. Jesus fordert uns zur Wahrheit über uns selbst heraus. Und die ist nicht sonderlich rosig. Du verfehlst das Ziel. Alle haben das Ziel verfehlt. Aber er sagt auch Ergänzendes dazu. Jesus lädt alle Menschen ein und sagt: Ich habe alle Schuld auf mich genommen für deine Zielverfehlung. Egal, ob du oft das Ziel verfehlt hast oder selten. Egal, ob du weit entfernt vom Ziel oder nur ganz kurz daneben warst. Jegliche Zielverfehlung habe ich juristisch beglichen. Ich habe bezahlt. Du schuldest mir nur eins: dein vertrauensvolles Herz. Tatsächlich wirbt Jesus um mein und dein Vertrauen. Das ist in den Augen Gottes ein Geschenk für die Zielverfehlung. Vertrauen dem gegenüber, der den fehlenden Abstand überbrückt. Vertrauen dem gegenüber, der das Puzzle am Ende zusammensteckt, weil er komplett alle Muster kennt und alle Teile hat. Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mir vertraut, wird ewig leben. Das ist Evangelium. Frohe Botschaft an diesem Tag. Und die andere ernüchternde Wahrheit: In Auseinandersetzungen kritisiert Jesus nicht Zurechtweisung. Er benennt die Zielverfehlung. Er verbietet Verurteilung. Du sollst nicht verurteilen. Auch nicht deinen Bruder, deinen Vorgesetzten und deine schwach gewordenen Eltern. Die Hilfe, die Jesus anbietet: Mein ist die Rache, spricht der Herr. Es gibt einen Richter, der das Urteil spricht und Gerechtigkeit erwirken wird. Weil er der Herr ist, wird keiner übersehen. Ich brauche nicht den anderen zu verurteilen, weil ein größerer, weiser, liebevoller und gerechter Gott im Himmel das Sagen hat. Und er möge wirken in deinem Leben. Amen.